Teil 2 sprechen, wie ich vor 14 Tagen schon gelehrt habe. Und zwar geht es um die verborgene Dimension des Gebetes. Die verborgene Dimension des Gebetes. Und ich denke, dass uns Gott ganz neu reinführt als Gemeinde in eine ganz neue und doch alte Season. Und zwar Großes von ihm zu erwarten. Wir waren 3 Jahre lang, hat uns Gott wirklich auf seinem Schoß gehabt, in seinen Armen gehabt und viele von euch immer noch. Und das heißt nicht, dass das vorbei ist, es ging um Intimität, es ging darum zu erkennen, wer sind wir, ohne dass wir was tun, sondern wer sind wir in seinen Augen, ohne dass wir überhaupt was getan haben. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir eine Identität in ihn haben und nicht aus unseren Werken. Aber jede Season kommt auch mal zu einem Höhepunkt und dann leitet Gott in eine neue Season über und möchte uns dann zeigen, was wir aus dieser Identität heraus dann auch tun können. Und ich hatte schon vor Monaten über das Thema Autorität und Intimität gesprochen und ich spüre, dass Gott uns als Gemeinde in eine Phase der Autorität hineinführen wird. Und das wird sich aufbauen über die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre. Und ich spüre ganz, ganz stark, Gott betont, wird ganz neu betonen, das Thema Gebet. Und zwar Gebet im Sinne von, wo Gott wieder neu möchte, dass wir für Zeichen, für Wunder, für Durchbrüche beten. Ich spüre, dass Gott mit vielen von euch jetzt durchbrechen möchte. Dass eine Zeit kommt, wo Gott durchbrechen möchte. Und er möchte uns lehren, wie das geschieht. Und er möchte uns lehren aus der Intimität, die hoffentlich viele von euch auch erfasst haben, nicht nur als Theologie, sondern im Herzen, wie ihr lernt, aus dieser Sicherheit in Autorität hineinzukommen. Und in dieser Predigt vom letzten Mal und heute wollen wir eine verborgene Dimension des Betens näher betrachten, die auch vielen Christen nicht bewusst ist. Und vielleicht können wir die erste Folie kriegen. Ich würde vielleicht einfach mal vorschlagen, vielleicht können 2 Leute, die ein klein bisschen näher ranziehen, die Wand, dann wird es ein bisschen stärker und besser, weil sonst ist es doch fast kein Gewinn, das zu sehen. Ich lese schon mal den Text vor, mit dem ich einsteigen möchte. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Das hat Paulus im Brief an die Epheser geschrieben, Kapitel 6, Vers 12. Und als Christen anerkennen wir die Realität einer geistlichen Welt, die unsere umgibt. Es gibt nicht nur unsere natürliche Welt, die wir sehen können, in der wir leben, sondern unsere Welt ist umgeben und durchdrungen auch von einer geistlichen Welt. Und das ist die Welt der Engel, das ist die Welt der dämonischen Kräfte, das ist die Welt Gottes und es ist die Welt des Widersacher Gottes. Und Paulus sagt, in dieser Welt gibt es einen Kampf und der Kampfplatz und der Preis in diesem Kampf, das sind unsere Herzen und das ist unser Verstand, unser Denksinn, was wir denken, was wir von uns denken. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir, bevor wir in diesen Kampf überhaupt eintreten, wissen, wer wir sind. Du kannst nicht kämpfen, wenn du nicht weißt, wer du bist. Du kannst nicht kämpfen, wenn du nicht weißt, wofür du kämpfst und für wen du kämpfst und wer du bist. Und dieser Kampf hat einen Anfang und im Anfang dieses Kampfes hat Adam mit Eva zusammen diese Welt verloren. Und damit meine ich nicht nur diese Welt als Planet, sondern auch die geistliche Welt, die Linien des Segens. Denn Adam und Eva lebten mit Gott zusammen, sie lebten in Harmonie mit ihm. Und durch den Sündenfall, wo sie in den Plan des Teufels einwilligten, eine Abkürzung zu wählen, eine Abkürzung in die Berufung, die Gott ihnen geben wollte. Wir haben sehr viel darüber gepredigt in den letzten Jahren, diese Wege der Abkürzung. Und dort haben sie ihre Herrschaft über diese Welt verloren und haben auch die Kontrolle über diese Welt verloren. Und es ist interessant, dass Jesus den Teufel im Johannesevangelium dreimal Fürst dieser Welt nennt. Er ist der Fürst dieser Welt. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis. Das zeigt, dass in der Tat er der Beherrscher dieser Welt ist und nicht wir und noch nicht Gott. Das ist das, was viele Christen nicht verstehen. Und parallel dazu ist Jesus gekommen, um die Herrschaft des Teufels zu zerstören, so heißt es in der Bibel. Und diesen Sieg hat er am Kreuz für uns errungen. Am Kreuz gewann Jesus die Herrschaft zurück. Aber diese Herrschaft fällt nicht automatisch nun in unsere Hände. An diesen Sieg und an die Auswirkung dieses Sieges, dass dieser Sieg sich für uns persönlich auswirkt, ist eine Bedingung geknüpft. Und das ist die Bedingung des Glaubens. Wie kommt der erste Teil des Sieges, nämlich Errettung, zu uns? Durch Glauben und nicht durch Werke. Und wie kommen die anderen Auswirkungen dieses Sieges, nämlich die konkreten Segnungen, die konkreten Durchbrüche und dass das Reich Gottes sich unter uns manifestiert zu uns? Auch durch Glauben und durch Gebet. Und darüber wollen wir mehr und mehr in den kommenden Wochen und Monaten lernen. Der Preis und der Weg ist der Weg des Glaubens. Und Paulus sagt das nochmal im Korintherbrief. Lass hier hinklicken. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich und mächtig zur Zerstörung von Festungen. Sondern der Kampf, um den es geht, und ich breche es mal einfach runter auf dein ganz normales Leben. Frag dich mal in diesem Moment leise, was ist deine größte Not im Moment? Stell sie vor dein geistiges Auge. Wo brauchst du im Moment göttliches Eingreifen? Und dann hast du deinen Kampfplatz, wo du kämpfen musst. Und hast die Antwort, wie kämpfe ich? Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, im Fleisch leben, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich und mächtig. Und das bedeutet, es ist eine geistliche Waffe und diese Waffe hat einen Namen, glaubendes Gebet. Und das ist das Einzige, was den Arm Gottes bewegt, Gebet. Und ich habe es neulich schon gesagt, Gebet ist nicht irgendwo, wo so ein paar alte, schrullige Menschen am Kreis rumsitzen und murmeln irgendwelche Sachen daher, sondern Gebet bedeutet, ich kämpfe, ich ringe, ich spreche mit Gott, ich spreche aus, was ich möchte. Ich habe Glauben und ich begreife eins, und das werden wir heute lernen, dass ich nicht gegen Gott kämpfe, sondern gegen den Widersacher Gottes kämpfe. Und wichtig ist auch hier, es heißt, diese Waffen sind mächtig zur Zerstörung von Festungen. Was hier gemeint ist, sind keine materiellen Festungen, sondern Gedankenfestungen. Denn wenn der Kampf, um den es hier geht, nicht fleischlich ist, dann kann logischerweise die Festung, die wir angreifen, auch nicht materiell sein. Und es gibt nur eine einzige Festung, um die es geht, und das sind Gedankenfestungen. Und eine der massivsten Gedankenfestungen, mit denen der Teufel operiert, ist Verdammnis, ist Selbstablehnung, ist Kleinglauben, Geringschätzigkeit, Selbstverdammnis. Und das ist ein riesiger Bereich, den wir heute nicht abdecken werden, aber da werden wir reinkommen. Wir werden lernen, wie wir uns dagegen erheben. Und das Geheimnis, das wir heute tiefer ergründen wollen, ist der Umstand, diese verborgene Dimension, wenn wir beten, Gott hat sich an unsere innere Haltung des Vertrauens und Glaubens und Erwartens gebunden. Das heißt, Gott tut nichts, ohne dass du ihn bittest. Anders oder einfach ausgedrückt. Nochmal, Gott tut nichts, ohne dass du ihn nicht bittest. Das, schwarz-weiß gesprochen, ist der eigentliche Deal. Und das ist das, was viele nicht wirklich verstehen. Das Maß, in dem du geistlich, betend und glaubend für deine Sache und auch für die Sache Gottes eintrittst, entscheidet, ob der Feind Gottes gewinnt oder ob du gewinnst. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Nicht zu beten gibt dem Teufel Erlaubnis, seine Herrschaft, die er rechtlich und legitim hat, weiter auszuführen. Aber zu beten erschüttert dieses Recht zutiefst. Ich habe diese Tage eine interessante Geschichte gelesen. Vielleicht kennt der eine oder andere oder hat schon gehört von John G. Lake. Er war einer der größten Heilungsevangelisten Anfang des 20. Jahrhunderts, so 1907, begann sein Dienst in Spokane, Seattle, Washington, die Ecke. Und er erlebte in seiner Kindheit, wie 8 seiner 16 Geschwister, ne, damals haben sie es noch ernst genommen, seid fruchtbar und mehret euch, wie 8 seiner Kinder, seiner Geschwister, eins nach dem anderen wegstarben. Und dann erlebte er, wie seine Frau todkrank wurde, und das war der Moment, wo er anfing aufzustehen und zu Gott zu schreien: Gott, warum tust du nichts und lässt all das zu? Und er schreibt in seiner Biografie, dass er in diesen Tagen den Eindruck hatte, dass Gott zu ihm sagt: Ich kann nichts tun, weil du mich nicht hineinbittest. Das ist krass. Und das war der Moment, wo bei ihm ein Turning Point stattfand. Er ging mit seiner Frau zu einem auch damals dort bekannten Evangelisten, der auch sehr erfolgreich für Kranke betete. Und die Frau wurde geheilt. Und das war etwas, wo bei ihm ein Schalter umgelegt wurde und ein gewaltiger Heilungsdienst begann dort. Von den US-Gesundheitsbehörden wurde die Stadt Spokane damals zur gesündesten Stadt in den USA erklärt, weil dort es geschahen allein über 100.000 medizinisch bestätigte Heilungen. Es war also ein gewaltiger Aufbruch. Und was wir wirklich lernen müssen, ist der Umstand, auch wenn uns das nicht passt. Und ich weiß, dass das in manche Theologie nicht reinpasst. Aber dass Gott, ich will nicht sagen in jedem, aber in sehr, sehr vielen Bereichen nur dann handelt, wenn wir ihn bewusst in glaubendem Gebet und in glaubender Aktion hineinbitten. Und beten hat auch immer etwas, nach einer gewissen Zeit auch manchmal etwas mit Tun zu tun. Du kannst nicht nur sagen, okay, ich will aus dem Boot, wie Petrus, ne, Jesus, sondern du musst aus dem Boot steigen. Und wie gesagt, es gibt ganz offensichtlich eine geistige Dimension zwischen Gott und dem Widersacher Gottes, die von so großer Bedeutung ist, in der Entscheidungen nur dann fallen, wenn wir im Gebet und Glauben in Ausdauer aufstehen. Noch einmal, obwohl wir das letztes Mal schon angeguckt haben, möchte ich mit euch noch einmal diesen Daniel-Vers durchlesen. Ich möchte euch bitten, diesen Vers selber mal zu Hause in Ruhe immer und immer wieder mal durchzulesen, gelb anzustreichen, mal darüber zu meditieren und nachzudenken. Die Story war ganz kurz die: Daniel hatte eine Vision, er verstand sie nicht. Sein Herz war so berührt, weil es ging um die Zukunft Israels. Und das war ihm wichtig. Und das Schöne ist auch, wir sehen hier, dass Daniel bemüht sich nicht nur um seinen eigenen Kram, sondern es ging hier um das Volk, und das war ihm wichtig. Und er betet und er beginnt ein Teilfasten. Und dann plötzlich, nach 21 Tagen, kommt ein Engel zu ihm. Da heißt es: Und der Engel sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel. Und das ist jetzt dieser kritische Punkt, hört genau hin. Denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Nochmal, das ist so wichtig. Daniel fastet und betet 21 Tage lang. Und dann kommt dieser Engel und er sagt: Am ersten Tag schon, Daniel, hat Gott dein Gebet erhört. Und wenn ich Daniel wäre, ich sage, ja, hey, da gab es so tolle Festessen und ich habe so super Einladungen ausgeschlagen und Spaghetti-Eis und Vanille-Eiscreme mit Sahne und was weiß ich. Und dann leuchtet der Engel ein bisschen auf, bringt Klarheit hinein, was hier passiert ist. Er sagt, aber der Fürst des Königreiches Persien stand mir 21 Tage entgegen. Was der Engel sagt, diese geistliche Engelmacht, diese dunkle Macht, die über das Königreich, in dem du Vizekanzler bist, steht. Und das gibt uns eine kleine Idee, dass offensichtlich auch über Nationen positive und negative geistliche Mächte herrschen, die miteinander im Krieg stehen. Und diese Macht versuchte zu verhindern, dass Daniel Klarheit bekam über diese Vision. Und mit Erfolg tat sie es. Das ist das, was mich am Anfang immer irritiert hat. Diese Macht hatte die Power, einen Engel Gottes 21 Tage lang aufzuhalten. Und die große Gretchenfrage ist, was hat schließlich den Durchbruch gebracht? Dass Michael, der mächtige Erzengel Israels, schließlich kommen durfte, dass Gott ihn losschicken durfte, in diesen Kampf einzugreifen. Das zeigt uns eins, die Hände Gottes sind gebunden, nicht weil Gott schwach ist, sondern weil Gott sich selber an Abmachungen gebunden hat. Es gibt Abmachungen in der geistlichen Welt. Und dieser Vers lässt nur eine einzige Annahme zu, dass es dein und mein Glaube ist, unser Eintreten im Gebet, unsere Ernsthaftigkeit, die entscheidet, ob Dinge durchkommen. Das müssen nicht immer 21 Tage sein. Das kann vielleicht auch geschehen nach 3 Stunden. Und manches ist vielleicht 42 Tage. Und manches 3 Tage. Darum geht es auch nicht. Das Prinzip ist, dass es in bestimmten Bereichen einen Kampf gibt. Und dieser Kampf hat etwas mit dir zu tun. Wie energisch, wie ernsthaft, wie ausdauernd und wie wichtig ist dir das Anliegen, um das es dir geht. Ein Anliegen, das Gott dir aufs Herz gelegt hat. Das ist die Frage, die wir uns beantworten müssen. Und darin liegt eine Antwort, warum viele Gebete nicht beantwortet werden, obwohl sie gesprochen werden. Es ist vielleicht eine blöde Frage, aber was wäre passiert, wenn Daniel nach 20 Tagen gesagt hätte, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Morgen gibt es mein absolutes Mega-Lieblingsessen und da ist großes Fest angesagt. Ich habe keinen Bock mehr zu beten, mir stinkt's und was ist ja auch mir wurscht, egal mit dieser Vision. Gott, red du doch mal gefälligst im Klartext zu mir, wenn du mir was zu sagen hast. Wir lesen nirgendwo, dass Daniel gesagt hat, ich werde mal so und so lange fasten, sondern es sieht eher so aus, dass er sagt, ich muss das wissen, koste es, was es wolle. Ich glaube sogar, dass er sich auf eine sehr lange Zeit eingerichtet hat, nämlich warum? Weil er ein Teilfasten ansetzt. Ich meine, der Junge war schlau, der musste auch arbeiten nebenher. So, das bedeutet, es gibt einen Moment, an dem deine Entschlossenheit den Widerstand des Feindes zerbricht. Wo Gott sagt, okay, jetzt ist der Punkt erreicht. Aus dem Weg. Jetzt habe ich das Recht einzugreifen. Und dann kann Gott kommen mit seiner ganzen Allmacht und Kraft. Und das wollen wir heute tiefer miteinander betrachten. Das Gebet Daniels ist ein ganz, ganz tiefes Vorbild. Und was bedeutet das nun konkret für dich und für mich, für jede Notlage und Problemlage, in der du und ich auch stehen? Es bedeutet, dass nicht jedes gesprochene Gebet automatisch erhört wird, sondern jedes Gebet ruft einen Widerstand hervor. Und darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und wir müssen bereit sein, in diesen Widerstand einzutreten und zu sagen, und ich stehe ein für das, was ich möchte. Mir ist es ernst. Gott handelt nicht, wenn wir ihn nicht auf den Plan rufen. Ich möchte euch einen interessanten Vers zeigen, den ich auch noch nie so gesehen hatte. 2. Mose 3, 7. Und der Herr sprach, es war als Mose am brennenden Busch war, ich habe gesehen das Elend meines Volkes in Ägypten. Aber dann sagt Gott was Interessantes. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, die sie so drängen. Und ich habe ihr Leid erkannt. Was Fakt war, zahllose Israeliten haben gebetet zu dem Gott Isaaks, Abrahams, Jakobs und dem Gott Josefs, dass er sie befreien möchte. 400 Jahre lang. Und diese Gebete haben sich kulminiert irgendwann und dann war der Widerstand, den der Feind projizieren konnte, gebrochen. Das war der Zeitpunkt, wo Gott sagt, so Mose, und jetzt sende ich dich. Und ich bin überzeugt, ein Punkt war, das Geschrei über ihre Bedrücker drang zum Herrn durch. Und das mag uns nicht passen, aber es ist die Wahrheit. Gott hat sich an unseren Glauben gebunden und er hat Israel gerettet, weil Israel geschrien hat zu ihm. Und dies führt uns zu einer ganz, ganz simplen Frage: Wie sehr sind wir bereit, in unserem Gebetsleben diesen Umständen Rechnung zu tragen? Wie entschieden glaubst du? Ich möchte dich nochmal bitten, stell deine aktuelle, momentane größte Not vor dich. Und dann stell dir diese Frage. Wie sehr bist du bereit, in deinem Gebetsleben diesem Umstand Rechnung zu tragen? Wie entschieden glaubst du und bist bereit, einzustehen? Ernsthaft, standhaft, ausdauernd. Und da, glaube ich, gibt es was ganz Neues zu entdecken für uns. Und Gott wartet darauf, dass wir aufstehen. Gott wartet darauf, mit uns durchzubrechen. Gott wartet gewissermaßen darauf, dass wir ihn freisetzen, zu tun, was er schon längst tun möchte. Und das müssen wir verstehen, dass Gott oft gebunden ist durch unseren Unglauben. Und nicht, weil er ungnädig ist, sondern weil es da offensichtlich einen Widersacher gibt, der ein Recht hat zu sagen, wenn die nicht glauben, wenn Glaube sich nicht zeigt, dann habe ich das Recht, dazwischen zu stehen. Ich möchte ein paar biblische Begebenheiten näher betrachten und hoffe, so das Thema noch weiter vertiefen zu können. Ihr kennt alle die Geschichte der kananäischen Frau, die zu Jesus kommt. Sie ruft zu ihm: Du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir, meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängen ihn seine Jünger: Fertige sie doch ab, denn sie schreit dauernd hinter uns her. Er entgegnete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesu nieder: Herr, hilf mir! Er entgegnete: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Haushunden oder Hunden vorzuwerfen. Das ist wahr, Herr, erwiderte sie, aber die Hündchen unter dem Tisch dürfen doch die Brotkrumen fressen, die ihre Herren fallen lassen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Vertrauen ist so groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Drei Fragen. Warum lässt Jesus diese arme Frau so zappeln? Genießt er seine Macht und ihre Abhängigkeit? So, Jünger, jetzt schaut mal zu, Jünger. Boah, guck mal, wie cool ich bin. Hey, was die Leute anstellen, um von mir was zu kriegen. Das können wir mit einem klaren Nein beantworten. Jesus ist kein so ein Typ. Er sucht überhaupt nicht die Ehre der Menschen. Können wir also abhaken. Aber vielleicht behandelt er sie schlechter, weil sie eine Syrerin ist. Das sagt er ja. Ich bin nur zu den Kindern Israels gesandt. Aha, Jesus war also ein Ausländerfeind. Aber bei genauerer Betrachtung stimmt das auch nicht. Denn er lobt in einem anderen Gleichnis einen Ausländer, dass sein Glaube größer ist als der Glaube aller, die er in Israel je gesehen hat. Wer war das? Der Zenturio, richtig. Will er ihren Glauben sehen und sie prüfen? Wer letzten Sonntag genau aufgepasst hat in der Predigt von Colling, die ich übrigens Weltklasse fand, der weiß, dass Jesus alles weiß. Colin hat darüber gesprochen, er hat es nicht nötig, dass ihm jemand Zeugnis über einen Menschen gibt. Denn er weiß, was im Menschen ist. So, Jesus weiß, ob du glaubst oder nicht glaubst. Er weiß, wo deine Sollbruchstelle ist und wo nicht. Er hat es nicht nötig, dich zu prüfen, damit er über dich Informationen kriegt. Wenn uns Gott oder Jesus prüft, dann nur deshalb, damit du etwas über dich lernst. Ist auch wichtig zu lernen. Gott prüft dich niemals, um herauszufinden, wer du bist, denn er weiß, wer du bist. Aber Gott prüft dich, damit du erkennst in der Prüfung, wer du wirklich bist. Aber hier gibt es auch nur eine Möglichkeit. Da ist eben diese Barriere, wo der Feind Gottes ein Recht hat, zu sagen, nur wenn der Glaube ein bestimmtes Limit erreicht hat, Gott, dann darfst du handeln. Und was ich immer wieder schon vor vielen Jahren vermutet habe, dass Jesus mit seinen Provokationen diese Frau buchstäblich über die Ziellinie des Glaubens lockt. Mädchen, noch ein Meter, noch ein Meter, mach's, mach's. Dass sie innerlich regelrecht anfeuert. Hör jetzt nicht auf, brich durch. Und das ist so krass. Und daran kommt ja fast dieser Aufschrei, Frau, dein Vertrauen ist so groß. Du hast einen Punkt erreicht, wo der Feind nicht mehr zwischen Gott und diesem Kind stehen kann. Jesus provoziert den Glauben dieser Frauen. Und ich frage mich, was wäre passiert, wenn sie bei der ersten Absage weggegangen wäre? Frag dich doch mal ehrlich, gehen wir nochmal zurück in den Anfang dieses Verses. Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Wie viele von euch haben das schon erlebt? Du betest und hast das Gefühl, Gott gibt dir keine Antwort. Hat noch niemand erlebt hier. Ne? Ich denke jeder. So, das geben wir noch gern zu. Aber wer von uns ist danach weggerannt? Ein paar Mutige, super. Ja? Und wir sind sogar weggerannt, weil wir gesagt haben, ja, Gott hat Nein gesagt. Ne? Und hat er. Aber was können wir lernen? Dass ein Nein Gottes nicht unbedingt Nein ist. Das ist das Großartige. Jesus hat ja auch ganz klar, er hat gar nichts gesagt, gibt dir keine Antwort. Und dann sagt er, nee, also für dich nicht. Wie viele von uns sind nach dem ersten Schweigen oder einem vermeintlichen Nein Gottes mit ihrem Gebetsanliegen Köfferchen zugeklappt, abgeschlossen und nach Hause marschiert? Und der Teufel steht grinsend da und sagt, guck, der glaubt ja nicht. Ich hoffe, ihr kriegt den Punkt, worauf ich hinaus will. Gott möchte, dass du die zweite Meile gehst. Den extra Schritt. Ich möchte dich hier ermutigen. Ein scheinbares Nein oder Schweigen Gottes ist allzu oft die Aufforderung, jetzt erst recht, jetzt erst recht, jetzt erst recht weiterzumachen. Und weißt du, woran du das erkennen kannst? Was wollte diese Frau? Dass ihre Tochter gesund wird. Jetzt frage ich dich mal, ist Gesundheit gegen den Willen Gottes oder im Willen Gottes? Im Willen Gottes. Gesundheit ist im Willen Gottes. Hat die Frau, also war das Anliegen, was sie vorbrachte, von vornherein schon negativ? Nein. So, und von deswegen, wenn du ein Gebetsanliegen hast und du kriegst scheinbar ein Nein oder keine klare Antwort, dann frag dich, Ist das, was ich erbitte, im Willen Gottes oder ganz klar gegen den Willen Gottes? Und wenn es im Willen Gottes ist, dann mach weiter. Dann lass dich nicht abhalten. Das hat Colin gesagt, neulich. Oh, a believer. Okay. Und dieser Ausdruck des persönlichen Glaubens und Dranbleibens kann sehr unterschiedlich aussehen. Hier demütigt sich diese Frau. Sie lässt sich nicht beirren. Sie ist nicht stolz. Sie fällt nicht in die Falle des ärgerlich und beleidigt Seins, weil Gott nicht sofort spurt, sondern sie demütigt sich, sie bleibt dran. Und Fakt ist, was wir verstehen müssen, es ist nicht Jesus, der hier den Arroganten spielt. Da ist ein Feind, der sagt, ich habe ein Recht, dazwischen zu stehen, bis sich nicht ein Glaube manifestiert, gegen den ich nichts mehr machen kann. Nächste Geschichte, die wir uns anschauen wollen. Da waren Freunde, die hatten einen gelähmten Freund, die wollten ihn zu Jesus bringen auf einer Bahre. Dann heißt es, da kamen so viele Menschen bei ihm zusammen, in Markus 2,2, dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Während er, Jesus, ihnen die Botschaft Gottes verkündigt, trugen vier Männer einen Gelähmten heran, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da brachen sie die Lehmdecke über der Stelle auf, wo Jesus sich befand, beseitigten die Holzknüppel und durch das Loch ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hier haben wir einen völlig anderen Vorgang, aber vom Sinn her genau dasselbe. Hier geht es nicht um Zeit, um dranbleiben, wie lange, also viele Tage oder einen längeren Zeitraum dranbleiben. Hier ist was ganz anderes zu entdecken. Hier sehen wir eine Art heiliger Entschlossenheit, die sich durch nichts und niemanden aufhalten lässt. Und auch das ist eine Expression, ein Ausdruck von echtem, realen Glauben, den Gott sehen möchte in uns. Hier offenbart sich die Entschlossenheit nicht in einem längeren Ausharren, sondern in einer Entschlossenheit und Entschiedenheit, etwas zu tun, was über dem Limit ist. Die Freunde des Gelähmten lassen sich nicht von den äußeren Umständen abschrecken oder einschüchtern. Jeder hätte sagen können, du, sorry, hey, es tut uns leid, gell, aber guck mal, hey, da sind fast 500 Leute vor der Tür und es ist kein Durchkommen, tut uns leid. Weißt du was, jetzt gehen wir nach Hause und dann trinken wir ein schönes Bierchen und dann versuchen wir es übermorgen nochmal. Da liegt dieser Zeitfaktor. Wie oft brauchen wir etwas von Gott? Wir sind in einer Notlage. Und die äußeren Umstände lassen scheinbar nicht zu, dass Hilfe kommt. Oder wir denken, ich komme einfach nicht durch bei Gott. Und das ist, ja. Und dann denken wir, okay, machen wir ein andermal. Ne? Muss ja nicht heute sein. Aber was machen diese Männer? In ihrer Entschlossenheit, für ihren Freund Segen zu empfangen, gehen sie auf das Hausdach und decken es auf. Ich sage nur ein Wort, Sachbeschädigung. Aber was sah Jesus und was sah vor allen Dingen der Feind? Eine ungeheure Entschlossenheit, sich durch nichts und niemanden aufhalten zu lassen, dass an diesem armen Menschen ein Wunder geschieht. Eine heilige Entschlossenheit. Darüber habe ich auch schon gepredigt. Das kannst du alles hinten kriegen. Aber da ist noch etwas Tieferes in dieser Geschichte drin. In dieser Geschichte taucht etwas auf, was das Thema unserer nächsten Konferenz ist, jetzt im Herbst, Maintain Your Faith, Könige und Priester. Wir sehen hier den priesterlichen Dienst der Fürbitte. Dieser Mann war bewegungsunfähig. Er konnte nicht mehr. Er hatte alleine überhaupt gar keine Chance, zu Jesus zu kommen. Freunde, ich möchte etwas sagen, es gibt so viele unter uns, die sind bewegungsunfähig, weil sie enttäuscht sind, weil sie keine Kraft mehr haben, weil sie einfach nicht mehr glauben können. Und wisst ihr, dass es unser Job ist, die mitsamt ihrer Trage zu packen, und wir tragen sie zu Jesus. At any cost, egal was es kostet. Wir tragen sie dorthin. Und wir sagen, bleib du mal ruhig auf deinen, mach dir keine Sorgen, wir kommen schon zu Jesus. Bleib du einfach mal ruhig liegen. Der musste sich keine Sorgen machen. Der sah vielleicht, oh, das klappt ja nie. Hab keine Angst, wir finden einen Weg. Überlass es ganz uns, sei du einfach ganz ruhig auf deiner Liege. Freunde, das ist unser Dienst, zu dem wir berufen sind als Priester. Den, der schwach ist, der am Boden liegt, der vielleicht nicht mehr glauben kann, den der Glaube verlassen hat, nicht massiv, bösartig ist er abgefallen, aber wir alle kommen in Phasen rein, wo wir einfach nicht mehr glauben können, wo wir verzweifelt sind, wo die Herausforderung zu groß für uns ist. Weißt du, wie toll es dann ist, wenn du Freunde hast, die sagen, komm, häng dich ein bei mir, sei ganz ruhig, ich trage dich Tag und Nacht vor den Thron Gottes. Das hat mir Gott ganz neu aufs Herz gelegt. Ich habe im Moment so ein paar Leute auf dem Herzen und das ist so eine Freude für mich. Und ich spüre, da wird das Großartiges passieren, sie Tag und Nacht vor den Thron Gottes zu tragen. Weil sie nicht mehr können. Aber ich kann. Ich habe Glauben. Und manchmal geht es dir gut und du hast Power und du hast Stärke, damit du deinen anderen trägst. Das ist priesterlicher Dienst. Das ist das, wozu du und ich berufen sind. Amen. Wie weit gehen wir für die anderen, die leiden? Wie viel investieren wir an Glauben, Zeit und Ausdauer, um sie vor Gott zu bringen? Welche Dächer des Unglaubens brechen wir an ihrer Stelle für sie auf? Und auch hier siehst du Gewalt. Manchmal, es ist fast wie Gewalt, die wir anwenden müssen, um durchzukommen zu Gott. Ein Dach aufbrechen. Manchmal ist über dir auch ein Dach des Unglaubens. Dann brich es auf. Eine weitere Geschichte, die wir alle zum Teil kennen, Lukas 8, 43. Diese Begebenheit zeigt uns, wie wir oft auch in uns innere Hindernisse des Zweifels, der Tradition und falscher Gedankengebäude überwinden müssen, um überhaupt zu Jesus durchzubrechen. Da war diese Frau, hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Das heißt, ihr ganzes Vermögen hatte sie für die Ärzte aufgewendet, doch niemand hatte sie heilen können. Sie kam von hinten heran, berührte einen Zipfel seines Gewandes, sofort hörte die Blutung auf. Wer hat mich berührt, fragt Jesus. Doch niemand wollte es gewesen sein. Petrus sagt, hey, Rabbi, die Menge drängt und drückt dich von allen Seiten. Was soll dieser Spruch? Das ist doch logisch, dass dich Leute hier anrempeln, anfassen. Und dann sagt Jesus was Interessantes. Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Das ist nochmal, was Colin gesagt hat. Gott weiß alles. Er hat es nicht nötig, Zeugnis zu kriegen. Jesus spürt, wo eine Hand sich im Glauben nach ihm ausstreckt oder wo ihn jemand nur anrempelt. Und Jesus wusste auch, wer das war, aber er wollte, dass sie sich zeigt. Und dann zeigt sich diese Frau. Vor allen Leuten erklärte sie, warum sie ihn berührt hatte und dass sie im selben Augenblick geheilt worden war. Und wieder sagt Jesus, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Aber was steht hinter der Geschichte? Blutfluss, wenn du mal 3. Mose 15, 19 bis 23 durchliest, Blutfluss war kultische Verunreinigung. Wer im Blutfluss war, eine Frau, war kultisch unrein. Das heißt, die musste zu Hause bleiben, die durfte niemand anfassen, sie durfte niemanden anfassen. Worauf sie saß oder was sie berührte, war unrein, musste gewaschen werden. Ich möchte jetzt nicht erklären, was da dahinter steckt. Aber jetzt musst du dir vorstellen, dieses Gesetz ist im Kopf der Frau drinnen. Und jetzt weiß sie ganz genau, da draußen ist Jesus. Aber ich darf ja eigentlich gar nicht aus dem Haus. Und dann wusste sie, als sie aus dem Haus geht, ja, da sind so viele Menschen, ich werde ja zwangsläufig Menschen berühren. Sie wusste also ganz genau, ich werde Menschen verunreinigen. Und dann kommt der Oberhammer, ich meine, dann ist Jesus selber da und den muss ich auch anfassen und verunreinige den ja eigentlich auch. Die Frau musste mehrere Hindernisse überwinden. Sie war blutflüssig, nach dem Gesetz unrein. Sie hatte Angst, erkannt zu werden und dann bestraft zu werden. Das musste sie überwinden. Und sie hatte Angst, da sie ein Gesetz übertrat, dass Gott sie vielleicht bestrafen wird. Was ich euch sagen möchte, ist, was uns manchmal aufhält, von Gott etwas zu empfangen und entschieden zu sein, sind Denkblockaden hier oben. Traditionen, Meinungen, Ideen. Du musst einmal verstehen, was diese Frau innerlich an traditionellen Widerständen zu überwinden hatte. Und wie viel Entschlossenheit und innere Hingabe das erforderte, das alles zu überwinden. Und Jesus sah diesen Glauben und der Feind Gottes sah diesen Glauben. Und der Feind Gottes hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen. Wie viele Christen finden heute keinen Durchbruch in Heilung, Wunder oder Befreiung, weil sie an innere geistliche Bollwerke gebunden sind? Das ist einmal der Verstand, der dir verbietet, an ein Wunder zu glauben. Ganze Bandbreite. Das ist einmal vielleicht deine kirchliche Herkunft, deine gemeindliche Herkunft, deine innere Theologie, die es dir verbietet, an Wunder zu glauben. Das ist vielleicht die Angst, wenn du es doch tust, dass du in diesen Gruppen nicht mehr im Ansehen stehst, dass man dich verachtet. Oh. Dann bleiben wir lieber von diesem fanatischen Kram weg. Vielleicht ist da ein Gottesbild in dir, in deinem Kopf, das nur einen strafenden, gleichgültigen oder harten Gott kennt, zu dem man erst gar nicht kommen muss, der doch nichts macht. Oder vielleicht hast du ein Gottesbild, das auch sehr viele charismatische Christen in sich tragen. Egal, was ich tue oder nicht tue, Gott wird tun, was er für richtig hält. Dieser christliche Fatalismus, das ist so, das hört sich so nobel und so geistlich an. Ja, der Herr weiß genau Bescheid über meine Situation und der Herr wird schon recht handeln an mir. Und das ist nicht so. Die Wahrheit ist, dass Gott auf dein Rufen wartet. Dass Gott auf dein Gebet wartet. Nicht, dass er es braucht, sondern er will, dass du dem Feind zeigst, dass du glaubst. Und Glaube ist die Währung, die im Reich Gottes zählt. Alles andere zählt nicht. Jesus möchte, dass wir, ähnlich wie diese Frau, innere geistliche Bollwerke durchbrechen und uns dann im Vertrauen alleine auf ihn werfen. Deswegen kämpfen wir mit geistlichen Waffen zur Rechten und zur Linken, die Festungen zerstören können. Und das sind diese geistlichen Festungen, die du hier lesen kannst, die uns sehr oft davon aufhalten oder abhalten, etwas zu empfangen. Und hier habe ich jetzt mal nicht die Festung der Trägheit und der Faulheit aufgeführt. Ich möchte ganz kurz einen Einschub bringen. Ich bitte euch, genau hinzuhören. Es gibt auch Umstände, in denen wir beten und nichts passiert. Wo wir glauben und nichts passiert. Aber ich möchte dir eins sagen, wenn du so lebst, dann musst du dir eins nicht vorwerfen, dass du nicht geglaubt und gebetet hast. Und dann kannst du in dem Fakt ruhen, dass Gott handeln wird, so oder so. Ich möchte hier auch ganz klar sagen, ich weiß nicht alles und du weißt nicht alles. Es ist noch nicht alles offenbar. Aber das, was wir wissen, sagt Paulus, darin lasst uns folgen. Und ich denke, die Bibel ist mehr als klar, dass wir dranbleiben sollen. Und es gibt leider zu viele Christen, die sich mehr damit aufhalten, was nicht funktioniert, als dass sie das tun, was funktioniert. Und ich möchte dich ermutigen, da wo es nicht weitergeht, wo du vielleicht einen Bruder, eine Schwester im Glauben siehst, die nicht mehr kann, dann trag ihn. Leg ihm nicht die Last auf, ja, du glaubst nicht und du musst jetzt hier powern und hör auf mit diesem Scheißdreck. Sag ihm einfach, setz dich hin ich werde jetzt deine Last für dich tragen. Ich werde für dich beten. Ich werde dich tragen und werde dich durch das Loch im Dach runterlassen. Das ist das, was Gott sehen möchte. Und nicht den anderen noch, wo am Boden liegt, noch auf ihn rumtrampeln. Du glaubst nicht und aufstehen, glauben. Das bringt ja gar nichts. Nochmal, wir alle kommen an einen Punkt, wo wir zusammenbrechen. Da habe ich drüber gepredigt vor 6 Wochen. Männer straucheln, Jünglinge fallen, werden matt und fallen hin. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Manchmal ist es dran, dass wir am Boden liegen. Und ich kann nicht mehr. Und das auch mal auszusprechen. Und Gott wird einen Engel schicken. In der Gestalt eines Menschen und manchmal vielleicht richtig ein Engel, der dich trägt, bis du wieder laufen kannst. Das ist unser Job. Ich war vor 8 Wochen an einem Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, ich kann nicht mehr. Wie Elia, ne? Wo er gesagt hat, Herr, so nimm denn meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Ne? Ich habe gesagt, Gott, ich brauche jetzt was Neues von dir. Und Gott kam in einer solchen Gewalt. Im Moment merke ich, wie... Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Diese Ausnahmen dürfen uns nicht dazu bringen, das Handtuch zu werfen oder zu sagen, beten nützt nichts. Wir sollten vielmehr auf eins schauen, 2. Timotheus 2,5, und so jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn recht. Viele beten und sie beten nicht richtig. Viele beten, aber ohne Glauben. Die Jünger versuchten einmal einen Dämon auszutreiben aus einem Jungen, weil der Vater sie bat. Und sie konnten es nicht. Sie haben es versucht. Die haben wahrscheinlich alles genauso gemacht, wie Jesus das getan hat. Dieselben Worte, dieselbe Handhaltung. Moment, 3 Grad rückwärts, jetzt stimmt der Energiewinkel. Jawohl. Und nichts ist passiert. Und als sie später Jesus fragen, warum haben wir den Dämon nicht austreiben können? Da sagt Jesus, wegen eures kleinen Glaubens. Das war kein Urteil, kein vernichtendes, verdammendes Urteil. Es war ein Assessment, eine Feststellung, wo Jesus eigentlich sagte, euer Glaube ist noch nicht da, wo er sein muss, dass ihr den Feind in die Flucht schlagt, dass der Feind sagt, okay, jetzt habe ich zu gehen. Weißt du, es ist ein Unterschied, ob ich sage, okay, hier ist jemand krank, naja, wir sollen ja für Kranke beten, ich bete mal für dich, aber in mir ist nichts. In mir ist kein Glaube, in mir ist keine Energie, keine Power, keine Hoffnung. Ich mache es halt einfach mal. Und das ist das, was wir meistens erleben. Wir tun es äußerlich, so eine äußerliche Anwendung ist das. Aber das Herz glaubt nicht. Das ist das, was die Jünger getan haben. Und viele unserer Gebete sind Floskeln. Wir beten mal, also, hey, weil man betet ja als Christ. Aber unser Herz ist nicht dabei. Und diese Gebete bewirken nichts. Und darum sagt Paulus, und so jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt, er kämpfe denn richtig. Es gibt in diesem Kampf ein richtiges Kämpfen. Es gibt ein richtiges Beten, ein falsches Beten. Und so viel nochmal nur für heute. Richtiges Gebet hat Glauben. Und Glauben ist Vertrauen. Glauben entsteht nicht heute Abend in diesem Moment. Ja? Ich hoffe es, aber es ist ein Prozess. Und eine dieser Grundlagen für Glauben ist auch Intimität. Das, was uns Gott in den letzten Jahren gelehrt hat, zu wissen, wer ich bin und wer er ist. In Kühnheit zu beten, auch wenn die Stimme der Verdammnis laut in mir ist. So viele von euch, ich weiß aus der Erfahrung, verdammen sich immer noch permanent. Haben nicht den Mut zu beten, weil sie denken, sie sind zu schlecht, um was zu empfangen. Und da ist noch die Sünde und die Schwäche und das. Leute, ich werde täglich bombardiert mit meinen Schwächen und Sünden und meinem Versagen. Täglich. Ich bin kein Heiliger. Aber ich habe gelernt, dieses Joch abzuschütteln und zu sagen, da gehe ich hin, in die Richtung und was rechts und links ist, interessiert mich nicht. Das Blut Christi bedeckt mein Versagen. Punkt. Da brauche ich nichts mit diskutieren. Ich gehe weiter. Es ist die stärkste Waffe des Feindes, dich in Selbstverdammnis und Selbstablehnung zu beschäftigen, wo du dauernd versuchst, dich so gut zu machen und wenn du es gerade mal geschafft hast, und gehst, pop, schon fällst du wieder auf die Schnauze und bist wieder in etwas drin, der Teufel sagt, ja, und das? Hör auf damit. Geh. Wenn mich der Feind angreift, dann sage ich eins, das, was Petrus gesagt hat, Jesus, du weißt alle Dinge, aber du weißt eins, ich hab dich lieb. Punkt. Und dann marschiere ich. Glauben ist nicht ein Gefühl, es ist ein Werk. Echter Glaube hat Werke, echter Glaube hat Taten. Er zeigt sich. Sondern ich möchte dich ermutigen heute Abend, von heute an, da wo es noch nicht der Fall ist, baue deinen Glauben auf. Andersrum aufgesprochen, baue dein Vertrauen in Gott auf. Beginne mit Gott zu gehen, beginne mit Gott deine eigene History zu schreiben. Fang für kleine Dinge an zu beten und erlebe, wie Gott deine Gebete erhört. Und das wird dir Mut machen, für größere Dinge zu beten und für noch größere zu beten und noch größere. Denn da möchte Gott, dass wir hinkommen. Und dies ist der Grund, den wir verstehen müssen. Wir kämpfen gegen Mächte, die ein legitimes Recht haben, Gottes Segnungen aufzuhalten. Und nicht gegen Gott selber. Gott will dich segnen. Gott möchte dir antworten. Du kämpfst nicht gegen ihn. Du musst im Gebet nicht ihn weichklopfen. Aber du misst eine Stellung ein gegen den Widersacher Gottes und zeigst ihm, ich glaube, ich vertraue. Ich will, dass der Wille Gottes geschieht. Und Gottes Wille ist einer, dass sein Reich in Kraft und Macht mitten unter uns und durch uns aufgerichtet wird. Freunde, ich sehne mich wieder danach, dass es knallt. Dass Wunder passieren, dass das Wunderbare passiert. So noch viel mehr so Zeugnisse haben wir von Irmi heute und anderen. Und da sind wir in den letzten 2 Jahren auch etwas, ich denke, es war zum Teil okay. Wisst ihr, wir lernen manchmal nur dadurch, dass wir sehr fokussiert auf eine Sache uns stürzen. Wir können nicht 10 Sachen gleichzeitig lernen. Aber deswegen empfinde ich, dass Gott sagt so, und jetzt wird dieser Tank gefüllt hier im CZK. Fakt ist, dass wir hier im Westen noch lange nicht gelernt haben, im Gebet ausdauernd zu stehen. So wie generell Tugenden wie Geduld, Ausharren und Dranbleiben hier im Westen nicht sonderlich gefragt sind. Wir leben in der Mikrowellengesellschaft, alles muss schnell, easy, comfortable und sofort geschehen. Nichts darf mehr Mühe machen und wir rennen dahin, wo man uns den schnellsten Erfolg verspricht. Das funktioniert so nicht. Du wirst am Ende genau an dem Punkt wieder rauskommen, wo du losgestartet bist. Glauben muss aufgebaut werden. Ich möchte abschließen mit einem zentralen Punkt aus dem Vater Unser. Und das hat mich schon vor 14 Tagen so boom, gehämmert. Ich habe das noch nie so verstanden. Wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und wenn du das zusammenbringst mit dem, was Daniel passiert ist, mit diesem Verständnis, dann ist klar, dass einer ein legitimes Interesse hat zu verhindern, dass das Reich Gottes sich manifestiert. Das ist der Widersacher Gottes. Und Gott sagt dir eins, dein Auftrag ist, im Gebet das Reich Gottes herunterzubeten auf die Erde, so wie es bereits im Himmel existiert. Das Reich Gottes, der Plan Gottes für diesen Planeten, für viele von uns, existiert bereits fix und fertig im Himmel. Deswegen habe ich vorhin gesagt, im Himmel ist Heilung, im Himmel ist Segen, im Himmel ist Frieden, ist Freude, ist Befreiung. Und das, was Jesus uns quasi lehrt, ist, dafür sollen wir beten. Die Jünger haben ihn gefragt, lehr uns beten. Wisst ihr, was wir Menschen daraus gemacht haben? Wir haben diesen Masterplan, den Jesus eigentlich gibt, wie man beten soll, daraus haben wir ein Gebet gemacht. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Ich kann gar nicht mehr mitbeten, schon viele Jahre nicht mehr. Weil ich merke, das ist, ich will niemandem zu nahe treten. Bitte, ich weiß, jetzt werden wieder wahrscheinlich einige E-Mails kommen, aber es ist mir egal. Für die meisten ist es ein formales Runterleiern dieses Gebetes. Und sie wissen gar nicht, was sie eigentlich beten. Wir wollen nun das Gebet des Herrn beten. Ich persönlich glaube nicht, dass Jesus uns gesagt hat, so betet, sondern dass er uns ein Layout gegeben hat, was in einem Gebet vorzukommen hat, worum es geht, wenn wir beten. Ich werde irgendwann in den nächsten Wochen über das Vaterunser predigen. Aber was Jesus eigentlich sagt, ihr sollt beten, dass das Reich Gottes kommt. Das sollen wir beten. Ihr sollt beten, dass der Wille Gottes, so wie er im Himmel ist, hier auf die Erde kommt. Und genau das will der Feind verhindern. Und das ist die Absicht Gottes. Das ist das, was Jesus zurückgekauft hat, die Herrschaft über diese Welt. Und Jesus sagt, und ihr seid jetzt meine Botschafter an Christi Stadt. Und die dafür zu sorgen haben, dass das Reich Gottes sich manifestiert. In Matthäus, ich weiß es in Versen, hat Jesus gesagt, wenn ich in der Kraft des Geistes Gottes die Dämonen austreibe, so ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Freunde, und dieses Gebet zeigt uns, das ist genau das, was Gott von uns erwartet. Wir sollen beten, dass das Reich Gottes sich unter uns manifestiert. In deiner Familie, in deinem Beruf, in deinem Hauskreis, in deiner Bereichsgruppe, in deiner Gemeinde, in deiner Stadt, in deinem Bundesland, in deinem Land. Und das ist die Aufgabe, die wir eigentlich haben, weswegen wir beten sollen, aufstehen sollen, feststehen sollen. Jedes Gebet, das Gott erhören kann, ist eine Manifestation des Reiches Gottes. Das heißt, du selber und Menschen um dich herum sehen mit eigenen Augen das Reich Gottes. Freunde, und du wirst ermutigt, wenn Gebete erhört werden. Du trittst ganz anders auf. Dein Zeugnis ist ein ganz anderes. Und andere, die dir zugucken, werden ermutigt, wenn Gebete erhört werden. Und deswegen ist es das der Punkt, wo wir anfangen werden. Und das wird sich wie ein Fieber ausbreiten. Kann die Band nochmal auf die Bühne kommen, Ina? Ich möchte nochmal, der Herr ist meine Macht. Ich möchte euch heute Abend auffordern und herausfordern, dieses glaubende Gebet neu zu ergreifen. Ich habe gerade noch eine Folie, Rainer. Und diesen Befehl, den Jesus in Matthäus 10,7 gegeben hat, heute Abend, wo das dir möglich ist, das muss nicht passieren wirklich, aber wo es dir möglich ist, ergreif es. Geht aber hin und sprecht und predigt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Freunde, was Gott will, ist, dass wir nicht nur bla 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 Zeugnis geben, sondern was Gott will, ist, macht Kranke gesund. Reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt Teufel aus, umsonst habt es empfangen, umsonst gebt es auch. Das ist für die meisten von uns, auch für mich noch. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, zu dem Gebirge. Oh Gott, wo soll meine Hilfe herkommen? Aber meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Freunde, das ist das, Intimität und Autorität, wo Gott uns aus der Intimität als seine Braut hinführen möchte, die zur Kriegsbraut werden soll, zur Braut, die an seiner Seite kämpft, die an seiner Seite das Reich Gottes herunterbringt, in die Umstände dieser Welt, in die Umstände deines eigenen Lebens, zu einem Nutzen für viele. Vater, und wir beten, dass du heute Abend unsere Herzen neu anzündest. Heiliger Geist, ich bete, dass du eine Impartation schenkst. Ich bete, dass du unsere alten Träume, unseren alten Glauben, der verstaubt ist, neu aufwirbelst. Heiliger Geist, lass eine neue Kühnheit und Entschlossenheit im Gebet auf uns fallen. Und ich möchte dich bitten im Geist, stell diese Feinde vor dich, die Situation, die dir im Moment am meisten zu schaffen macht, wo du vielleicht schon kapituliert, resigniert hast, davongelaufen bist. Stell dich ihr neu heute Abend und sag, ich nehme den Kampf neu auf gegen dich. Erkenn heute Abend neu, du kämpfst nicht gegen Gott, er will. Er hat dich schon längst erhört. Aber es geht darum, dass du gegen den Widersacher Gottes aufstehst. Dass du ein Maß des Glaubens freisetzt, das Gott erlaubt, hineinzukommen in deine Situation. Und da, wo du am Boden liegst und nicht mehr kannst, fühl dich nicht verdammt, fühl dich nicht von Gott weggestoßen, bete, dass Gott dir Engel schickt. Und Gott wird Engel schicken, Menschen oder wirklich Engel. Und er wird sorgen dafür, dass du getragen wirst. Aber tu eins, verabschiede dich heute Abend von aller Bitterkeit, von aller Härtigkeit gegenüber Gott und von allem Unglauben. Hör auf, ab heute Abend vor Gott deinen Unglauben auszudrücken. Sondern bekenne neu, was er für dich tun kann. Fang an, in einer neuen Weise mit ihm auch Intimität zu haben, dass du Zeit mit dem Wort verbringst, dir Zeit nimmst, Predigen wie diese anzuhören. Ich höre täglich mindestens 2 Predigen. Ich baue mich innerlich auf. Ich bemühe mich, das Wort zu lesen. Und es gibt so viele, die das nicht tun und sich wundern, dass nichts passiert. Und es ist keine Anklage, aber wenn du deinem Körper keine Nahrung gibst, dann kannst du nicht erwarten, dass du Kraft hast für das, was du tun sollst. Vater, und ich bete, dass du auch eine neue Liebe zum Wort in uns freisetzt, das Wort zu hören, das Wort zu lesen, sei es in der Bibel selber oder gute Bücher oder gute CDs oder MP3s, Vater, zu unseren Geist füttern und aufbauen. Jesus, ich bete, dass du heute Abend anfängst, ein neues Kapitel aufzutun in der Geschichte unserer Gemeinde, Herr. Du hast uns in den Jahren, in den vielen Jahren so viele wunderbare Verheißungen gegeben. Im Bereich von Kraft, dem Wunderbaren, dem Zeichenhaften, deiner Herrlichkeit. Vater, ich möchte als Leiter ausdringen, ich habe neu Glauben ergriffen, dass es kommen wird. Dass wir in diese Zeit hineingehen, Vater. Wir danken dir für die Zeit zu deinen Füßen. Die Zeit, wo wir dir zugehört haben. Dich angeschaut haben und verstanden haben, wie sehr wir geliebt sind, Herr. Und dass wir das, was vor uns ist, nicht tun müssen, um Annahme und Akzeptanz von dir zu kriegen, sondern dass wir es tun, weil wir dich lieben und weil wir die Partnerschaft mit dir ernst nehmen. So hab nun deinen Weg mit uns, Jesus.